Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Man kann bei Dates über Lieblingsmusik sprechen, über Hobbys, meinetwegen auch über das Essen, was man da vielleicht vor sich auf dem Teller hat. Ja, oder man macht so wie die Schauspielerin Ella Purnell als Lucy in der neuen Sci-Fi-Serie Fallout und fragt erstmal, du, wie sieht's denn eigentlich bei dir so mit der Spermienanzahl aus?
So, what's your sperm count? Your vault's doctor must check every physical, no? Sperm is pretty important in perpetuating America.
So. Ja, okay. Fallout spielt natürlich auch in einer fiktiven, postapokalyptischen Welt nach einem Nuklearkrieg. Da hat man vielleicht auch andere Themen oder Prioritäten oder da ist der Erhalt der Gesellschaft vielleicht auch nochmal anders wichtig und deswegen auch die Spermienanzahl. Aber trotzdem kann man sich ja durchaus mal die Frage stellen, wie wichtig ist denn eigentlich eine gute Spermienqualität? Und spielt das überhaupt eine Rolle, wenn man eigentlich gar keine Kinder kriegen will? Genau das, das machen wir in dieser Episode. Unter anderem mit dem Urologen Volker Wittkamp. Beim Thema Sperma bzw. Spermienqualität, da fällt ja auch schnell mal das Wort Impotenz. Das beschreibt aber eigentlich noch mal was ganz anderes, sagt Volker.
Impotenz ist im Prinzip nur die erektile Dysfunktion. Ja? Also wenn es mit der Erektion nicht klappt. Man kann aber zum Beispiel, wenn man keine Erektion mehr hat, kann man trotzdem noch einen Orgasmus bekommen. Ja? Und das auch mit Ejakulation. Das heißt, es gibt Leute, die haben zwar keine Erektion mehr, bekommen aber einen Orgasmus und haben im Prinzip komplett normale Spermien da drin. Das heißt, man kann nicht von dem einen auf das andere schließen. Ja? Für das Thema unerfüllten Kinderwunsch gibt es tatsächlich in der Urologie ein spezielleres, das Oligoastenoteratospermie. Das heißt, man hat zu wenig bewegliche und zu falsch geformte Spermien. Ja? Das wäre so ein bisschen der Fachbegriff für das, worüber wir im Prinzip heute genau sprechen.
Also ja, die schlechte Spermaqualität.
Genau, die schlechte Spermaqualität. Man sieht es dem Sperma ja nicht an. Spermien sind ungefähr nur 1-2% machen, die sind Bestandteil des ganzen Ejakulats. Ja? Das heißt, wenn ich keine Spermien mehr habe, das sehen wir auch häufig nach einer Vasektomie, ja? Dann sehe ich später im Ejakulat keinen Unterschied. Mhm. Ich rieche keinen Unterschied, sehe keinen Unterschied und ich schmecke auch keinen Unterschied.
Und die Menge betrifft es dann ja auch nicht. Ne?
Also, die Menge betrifft es auch nicht. Das sind ja auch Sorgen, die Leute dann vor so einer Vasektomie haben, ja? Dass das später alles anders ist. Nee, das, außer man hat ein Mikroskop dabei, erkennt das kein Mensch.
Volker, der hat ja gerade auch schon die Menge des Ejakulats erwähnt. Und genau dieses Thema, das kam tatsächlich auch auf, als wir mal in der Eine Stunde Liebe Community in Berlin nachgefragt haben, ob sich die Männer dort schon mal Gedanken gemacht haben über ihre Spermienqualität.
Im Sinne von der Masse hatte ich schon immer Angst, dass ich da zu wenig produziere. Dachte immer, viel Sperma heißt auch männlich oder potent.
Habe mir da auch schon meine Gedanken gemacht. Allerdings habe ich aktuell noch keinen Kinderwunsch. Sollte es aber dann in Zukunft dazu kommen und auch einen Test ergeben, dass meine Spermienqualität nicht ganz so gut ist, würde ich natürlich auch einiges dafür tun, um das zu verbessern.
Wie man die Spermienqualität verbessern kann und wie das jetzt eigentlich aussieht mit dem Kinderwunsch. Da gucken wir auch noch drauf. Erstmal klären wir aber jetzt, was das eigentlich bedeutet. Schlechte Spermienqualität. Also wie misst man die zum Beispiel? Von der puren Menge an Spermien im Ejakulat, da hängt es auf jeden Fall schon mal nicht ab, sagt Urologe Volker.
Es ist tatsächlich so, dass man sagt, dass unter 39 Millionen Spermien sind zu wenig. Aber es ist nicht nur diese eine Zahl, sondern dass die auch beweglich sein müssen. Ja, die müssen richtig funktionieren. Das heißt, Spermien, die nur im Kreis rumschwimmen, gibt es tatsächlich, sieht man ganz schön unter dem Mikroskop, die schwimmen einfach im Kreis rum. Ja? Und die kommen natürlich nicht an ihr Ziel. Ja? Das heißt, es spielen mehr Faktoren eine Rolle bei der schlechten Spermienqualität als einfach nur eine absolute Zahl.
Das heißt, wenn ich irgendwie 39 Millionen habe, die alle straight geradeaus schwimmen, dann ist das irgendwie dann auch kein Ding.
Genau, dann ist es tatsächlich natürlich besser, als wenn du 99 Millionen Spermien hast, die nur im Kreis rumschwimmen. Ja, deswegen wird da auf verschiedene Parameter geachtet. Es ist tatsächlich auch so, dass nur 4% müssen normal geformt sein. Wo man erstmal denkt, was, 4% meiner Spermien sind normal geformt, das ist ja mega wenig, aber das reicht, weil wenn wir 4% von 39 Millionen haben, dann sind das schon eine Menge und damit kann man normalerweise auch was erreichen.
Die Uni Basel, die schreibt zum Beispiel auch ihrer Website, dass es irgendwie viele Studien gibt, die gezeigt haben, dass, wie sie schreiben, die Spermaqualität in den letzten 50 Jahren abgenommen hat. Von durchschnittlich 99 Millionen pro Milliliter auf 47 Millionen, was ja fast die Hälfte an Spermien ist, die es vor 50 Jahren gab. Was ja erstmal irgendwie ziemlich krass klingt. Ist das für dich als Urologe dann auch so krass?
Im Moment noch nicht. Ja, klar, das klingt erstmal krass. Aber ich hatte ja eben gesagt, erst unter 39 Millionen sind es zu wenig Spermien. Und da sind wir mit den 47 Millionen, sind wir ja noch darüber. Das heißt, die Leute würde ich auch gar nicht vielleicht in der Praxis sehen mit unerfülltem Kinderwunsch. Wenn aber jetzt noch mehr dazu kommt, wie dann sind auch mehr Spermien nicht richtig geformt, mehr nicht richtig beweglich, ja, dann wird es natürlich schon ein Problem. Und vor allen Dingen wird es ein Problem, wenn man sich die Zahl mal weiterrechnet. Ja? Also wie sieht es dann in den nächsten 50 Jahren aus, wenn es dann nochmal sich halbiert, dann wird es natürlich zu einem viel größeren Problem.
Wenn man so auf die Spermienqualität guckt und wenn man mal so guckt, was die Spermienqualität beeinflusst, dann liest man irgendwie, dass das Handystrahlung sein kann, weil man sein Handy irgendwie vorne in der Hosentasche trägt. Dann liest man irgendwie von der Sitzheizung, die man nicht mehr irgendwie benutzen soll. Thema Rauchen fällt da auch manchmal mit rein, was ja gefühlt alles und nichts sein kann. Welche Faktoren beeinflussen irgendwie so die Qualität vom Sperma?
Genau, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Problem, was wir haben, dass das Ganze nicht ein oder zwei Faktoren sind, sondern dass das in vielen Fällen auch so ein multifaktorielles Geschehen ist. Es gibt natürlich harte Faktoren, die, wenn man keine Hoden hat, ja, produziert man keine Spermien. Das kann auch tatsächlich nach einer OP der Fall sein, ja, Sachen wie Chemotherapien, die beeinflussen die Spermienqualität extrem. Das ist in vielen Fällen wird auch später wieder besser. Es gibt auch so Faktoren wie Anabolika, die tatsächlich auch dafür sorgen, dass man eine sehr, sehr geringe Spermienqualität und bei tatsächlich Bodybuilder, die da Missbrauch betreiben, auch ganz kleine Hoden haben die oft, ja, weil die Hoden nicht mehr Testosteron bilden müssen, weil das von außen zugefügt wird. Deswegen geben die ihre Produktion quasi auf, aber auch gleichzeitig ihre Spermienproduktion. Es gibt natürlich auch noch so Sachen wie Wärme. Das ist tatsächlich auch ein Thema. Das sind aber dann vielfach keine Themen, die dafür reichen, dass die Spermienqualität so schlecht wird, dass es zu einem unerfüllten Kinderwunsch kommt. Aber je weniger die Spermien werden im Laufe der Zeit, wie wir jetzt erfahren haben, desto mehr können natürlich auch so kleine Ursachen ein Problem werden. Und Rauchen zählt aber nicht als kleine Ursache, denn Rauchen ist tatsächlich ein großer Faktor, der die Spermienqualität massiv beeinflusst.
Unerfüllter Kinderwunsch, hat Volker ja gerade auch gesagt. Und interessanterweise auch bei unserer Umfrage darüber, ob man sich überhaupt schon mal über die eigene Spermienqualität Gedanken gemacht hat, da war das fast immer mit dem Kinderwunsch verknüpft, also wenn das ein Thema war.
Früher, als ich noch gekifft habe, da war es vielleicht mein Thema gewesen, aber so grundsätzlich mache ich mir da gar keine Gedanken drüber. Das wäre für mich auch nichts Tragisches, da ich in einem Alter bin, wo ich eh keine Kinder mehr möchte oder haben werde. Von daher mache ich mir da über die Qualität auch keine Gedanken.
Ich möchte ganz gerne meine Spermienqualität im Vorfeld testen lassen, bevor ich damit beginne, Kinder zu bekommen, weil dann hätte ich vielleicht sogar noch die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, dass die Qualität sich verbessert.
Nee, habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, weil das ja erst wirklich relevant ist, wenn man Kinder will. Bei uns gibt es keinen Kinderwunsch. Deswegen keine Ahnung, ob ich da dann was machen würde.
Na, dass es erst ein Thema wird, wenn es um Kinder geht, beziehungsweise wenn es mit den Kinderkriegen nicht klappt, das ist ja schon irgendwie dann am Ende vielleicht auch naheliegend. Weil wenn mit der Ejakulation an sich alles irgendwie läuft wie sonst auch, woher soll man dann überhaupt wissen, was so mit den Spermien geht, die im Ejakulat drin sind. Wo ich mich aber trotzdem gefragt habe, ne, sollte man sich da eigentlich irgendwie vorher zum Beispiel schon mal drum kümmern? Also, wenn man irgendwie denkt, ja, ich will Kinder, oder sollte man das vielleicht eigentlich erst nachgucken, wenn es dann eben nicht klappt mit der Zeugung nach so einer gewissen Zeit?
Ich finde mal, man sollte vorher natürlich schon so ein bisschen aufgeklärt sein. Man soll sich aber keinesfalls verrückt machen. Das heißt, man sollte grob wissen, wie viel Sperma ist normal. Ich bin ja auf Social Media so ein bisschen umtriebig und das ist tatsächlich da eine häufige Frage. Das gehört auch zu einer Untersuchung dafür, wie viel Milliliter sind das. Das ist gar nicht so viel, wie man sich denkt. Das passt auf einen Teelöffel ungefähr. Ja. Jugendliche sind oft verunsichert durch Pornos auch, dass die denken, man müsste viel mehr Sperma haben eigentlich und denken dann schon wieder im Umkehrschluss, ihre Sperma ist falsch, kaputt, zu wenig, ja, und ich kann später keine Kinder bekommen. Eigentlich die reine Funktion des Spermas interessiert uns wirklich erst bei Leuten, die Kinderwunsch haben und dann tatsächlich auch erst bei Leuten, bei denen es nicht funktioniert. Weil oftmals ist es so, dass es dann doch im Laufe eines Jahres oder von zwei Jahren bei richtiger Anwendung bzw. bei richtigem Prozedere zu unerfülltem Kinderwunsch kommt. Denn es gibt auch Leute, die haben einfach zum falschen Zeitpunkt Sex, ja, vielleicht auch durch fehlende Aufklärung und denken, jetzt es klappt nicht mit den Kindern. Ja, also man sollte schon zu den fruchtbaren Tagen Sex haben. Man sollte es auch nicht übertreiben. Ja, das heißt, es gibt tatsächlich auch Paare, da wird der Mann dann in der Mittagspause einbestellt von der Arbeit, weil jetzt der beste Zeitpunkt ist, danach noch eine halbe Stunde Handstand machen, weil man das irgendwo gelesen hat, dass die dann besser ankommen. Ja, ist noch nicht so ganz erklärt oder nicht so krass wie zum Beispiel Rauchen, aber Stress spielt schon auch eine Rolle beim unerfüllten Kinderwunsch. Ja? Und es ist natürlich auch ein Thema, was die Psyche auch beeinflusst und was auch Stress macht. Ja? Und das ist natürlich so ein schmaler Grat aus schon regelmäßig Sex zu haben, vielleicht nicht den Spaß zu vergessen, aber sich auch keinen zu großen Stress machen dabei.
Was ist denn so ein Richtwert, wenn man sich zum Beispiel auf die fruchtbaren Tage im Zyklus konzentriert, ab wann man vielleicht mal sich Gedanken über die Spermien macht? Also spricht man da irgendwie von einem halben Jahr, von einem Jahr?
Von einem Jahr, teilweise auch schon einem halben Jahr, wenn das nicht klappt. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Alterskonstellation an. Tatsächlich ist es so, dass je älter beide sind, desto länger dauert es. Ja? Das ist halt einfach statistisch bewiesen. Und es ist auch so, dass der Mann da auch eine man nicht Schuld in Anführungszeichen hat. Ja. Und aber spätestens nach einem Jahr sollte man auf jeden Fall mal schauen, woran es liegt. Und halt auch beide. Das heißt, eine gynäkologische Abklärung und eine urologische Abklärung, wenn es geht, auch relativ wertefrei, ja. Weil dieses du bist schuld, das liegt da dran, ist tatsächlich natürlich auch nochmal enormes Gift für so eine Thematik. Ja, aber nach einem Jahr sollte man mal schauen, wo denn irgendwo ein Problem sein könnte. Und es ist tatsächlich auch nicht so, dass es bei unerfülltem Kinderwunsch zu einem Drittel bei der Frau liegt, zu einem Drittel beim Mann. Und manchmal ist es ganz spannenderweise die Kombination aus beiden. Woran auch immer das liegt, ja, aber das ist mit anderem Partner, Partnerin vielleicht besser geklappt hätte als mit dieser.
Spielt denn die Spermaqualität überhaupt, beziehungsweise die Spermienqualität, eine Rolle abseits vom Kinderwunsch?
Also es gibt auch gewisse Erkrankungen, die können die Spermienqualität beeinflussen. Im allerschlimmsten Fall kann das auch zum Beispiel ein Hodentumor oder Prostatakrebs sein. Aber normalerweise ist es so, dass die anders auffallen. Ja? Also dass man nicht quasi das Spermogramm als diagnostischen Marker für andere Erkrankungen nimmt. Ja? In seltenen Fällen kann es sicher schon mal sein, dass durch die Abklärung eines Kinderwunsches andere Sachen dann herauskommen. Aber eine schlechte Spermienqualität ist jetzt per se kein, worüber man sich groß Sorgen machen sollte, wenn man zum Beispiel keinen Kinderwunsch hat. Man sollte es mal abklären lassen, wenn das zufällig irgendwie rauskommt, ja. Aber man muss sich tatsächlich keine großen Sorgen machen.
Das heißt, das ist jetzt irgendwie auch nicht so eine Untersuchung, die man macht, einfach nur, weil es einen interessiert. Weil ich kann mir halt auch vorstellen, dann kommt irgendwie raus, du hast vielleicht jetzt keine Ahnung, 25 Millionen Spermien in deinem Sperma oder die sind nicht so mega beweglich. Du hast aber eigentlich vorher in deinem Sexleben keine Probleme gehabt, dann nimmt man ja dann irgendwie, kann ich mir vorstellen, auch schnell mal seinen Kopf dann irgendwann mit ins Bett.
Klar, genau. Ne? Das heißt, du denkst, du funktionierst nicht richtig, du kriegst so, so eine Diagnose aufgestempelt, obwohl du dich vorher dafür eigentlich gar nicht interessiert hast, wenn sowas zufällig rauskommt. Ne? Und wie gesagt, wenn du keinen Kinderwunsch hast, dann würde ich sagen, dass dich das am besten gar nicht interessieren soll, wie viel Spermien du hast. Es wird natürlich anders, wenn wir jetzt die Studie vom Anfang nochmal nehmen und merken, es werden immer weniger. Ja? Da müssen wir irgendwann überlegen, müssen wir vielleicht vorher schon mal die Leute uns angucken und schauen, wie viel haben die, vielleicht auch sogar vor dem Kinderwunsch, um da vielleicht auch etwas aktiv zu verbessern, obwohl das leider auch wieder im Moment ein Problem ist. Aktiv etwas zu verbessern ist in diesem Gebiet auch gar nicht so einfach.
Trotzdem ist es ja so, dass wenn man einen Kinderwunsch hat, man sich da ja auch potenziell irgendwie drauf vorbereiten kann. Ich kenne das irgendwie von Frauen, dass die so bestimmte Mittel nehmen, die irgendwie die Fruchtbarkeit verbessern sollen und so. Gibt es da im Falle von Spermien auch so Sachen, die man quasi selber machen kann, wenn man sagt, ich will, dass meine Spermien bestmöglich irgendwie drauf sind?
Klar, also diese Produkte gibt es natürlich auch für den Mann. Ja, auch von derselben Firma können die beiden Produkten zusammennehmen. Hauptsächlich sind das Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine. Ja. Man kann sich natürlich auch einfach ein bisschen gesund ernähren. Also doof, wie sich das anhört, aber tatsächlich ist die gute alte körperliche Bewegung und ausgewogene Ernährung auch beim Thema Spermien eine super Sache. Ja, das ist natürlich oftmals auch das Schwierigere, als einfach eine Nahrungsergänzungstablette zu nehmen. Tatsächlich gibt es auch Studien, die sagen, dass Nüsse sehr gut sind für die Nüsse, ja, für die Qualität. Also das gibt es auch, kann man auch bevorzugt nehmen. Man sollte, wenn man jetzt aktiven Kinderwunsch hat, sollte man tatsächlich Sachen vermeiden, wie zu enge Unterhosen, wie zu lange Bäder, ja, oder Sauna besuchen. Das weiß man tatsächlich, dass das die Spermienqualität negativ beeinflussen kann. Das ist nicht schlimm, wenn man keinen Kinderwunsch hat, weil das geht auch wieder zurück, wenn man es sein lässt. Aber zu der Zeit, wo man das probiert oder wo man einen Kinderwunsch hat, sollte man da vielleicht drauf verzichten.
Was Volker da gerade gesagt hat, das deckt sich tatsächlich auch mit dem, was bei unserer kleinen Umfrage rausgekommen ist. Also, wenn der Kinderwunsch da ist, dann ist tatsächlich auch die Bereitschaft, was für die Spermienqualität zu tun, höher.
Insofern das nicht meiner generellen Gesundheit irgendwie zusammenhängt oder schaden würde, wäre ich wahrscheinlich nicht sehr konsequent darin, irgendwie etwas zu ändern. Aber sicherlich würde ich im ersten Moment doch irgendwie versuchen, das zu beeinflussen.
Ich würde auf jeden Fall vieles dafür tun, damit ja, sich die Spermienqualität verbessert. Oder wenn sie gar nicht gegeben ist, gegebenenfalls sogar doch zurückgreifen würde, meine Geschwister zu fragen, ob sie mir ihre Spermien leihen, damit ich Kinder bekommen kann. So nach dem Motto.
Also ich trage keine allzu engen Unterhosen, rauchen tue ich auch nicht und ich versuche auch generell einen gesunden Lebensstil einzuhalten durch vegane Ernährung zum Beispiel und ich glaube, dadurch habe ich auch noch eine relativ gute Sperma-Anzahl und Qualität. Also ich kann da jetzt über eine Menge nicht klagen.
Wobei wir ja eben auch festgestellt haben, ne, die Menge des Ejakulats, die sagt nichts über die Spermien an sich und über die Qualität der Spermien an sich aus. Und wir haben im September übrigens mit Volker Wittkamp auch schon über den Penis an sich gesprochen. Also es ging unter anderem auch um gesellschaftlichen Erwartungsdruck, der auf Männern lastet, um Krankheiten zum Beispiel. Und diese Episode, die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und Volker, der hat auch schon verschiedene Bücher geschrieben über Urologie bzw. den Penis, falls ihr da nochmal weiterlesen wollt. Thema Hitze. Also enge Unterhosen bzw. Sitzheizung, Heißbaden und Sauna und sowas, da ging es ja eben auch schon drum. Sollte man eher nicht machen, wenn man einen Kinderwunsch hat. Dass die Spermien dann schlechter werden bzw. die Spermienproduktion sogar komplett stoppt, wenn die Temperatur der Hoden systematisch und über längere Zeit um mindestens 2 Grad Celsius erhöht wird, das machen sich aber auch Männer zunutze. Und zwar Männer, die thermisch verhüten. Das passiert zum Beispiel mit einem Silikonring, den man sich um den Penis legt. Und mit diesem Ring werden dann die Hoden in den Körper geschoben. klingt auf den ersten Blick vielleicht ja, ziemlich unbequem oder sogar schmerzhaft. Aber man gewöhnt sich ziemlich schnell dran. Das sagen zumindest Jan und Felix, die diesen Silikonring, der auch als Androswitch bekannt ist, schon länger benutzen.
Natürlich ist es ungewohnt, an dieser Körperstelle etwas zu tragen, was man halt nicht gewohnt ist. Ich vergleiche das aber immer mit einer Armbanduhr. Das ist auch ungewohnt, erstmal eine Armbanduhr zu tragen, aber schon nach ein paar Tagen ist das überhaupt kein Ding und ich hatte nie irgendwelche Schmerzen und das wäre auch verkehrt. Also wenn Schmerzen auftreten, dann sollte man dringend irgendwie was anderes machen. Vielleicht ist der Ring zu groß oder sonst irgendetwas stimmt nicht.
Es war ziemlich einfach. Ein bisschen wie wenn man eine neue Brille trägt oder so. Ich habe einige Zeit gebraucht, um die richtige Größe zu finden. Man merkt, was die ersten Tage, dann vergisst man darüber und life goes on. Nach mehr als 2 Jahren fühlt es sich komisch für mich, das Androswitch stattdessen nicht zu tragen.
Diese Silikonringe, die dürfen aktuell tatsächlich übrigens nicht als Verhütungsmittel verkauft werden. Die sind dafür noch nicht zugelassen medizinisch. Aber es gibt eben trotzdem einige Cis-Männer, die damit experimentieren und die das auch zur Verhütung benutzen. Da haben wir in einer Stunde lieber auch schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Und diese Episode zur thermischen Verhütung, die verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Und ich habe jetzt noch ein Liebestagebuch für euch. Diesmal von Cleo. Die hat sich von ihrem langjährigen Partner Roman getrennt. Fast 10 Jahre waren die beiden zusammen und die hatten auch eine offene Beziehung. Im aktuellen Liebestagebuch, da denkt Cleo nochmal laut über die Gründe für die Trennung nach. Und sie erzählt auch, wie ihr aktueller Partner, mit dem sie auch schon parallel zu Roman zusammen war, mit ihrem Liebeskummer und ihrer Trennungstrauer, der ja quasi parallel zu dieser glücklichen Beziehung jetzt stattfindet, umgeht.
Wenn mein Partner in Momenten dabei war, in denen die Trauer mich so überkam, dann habe ich auch zugelassen, dass ich weine. Und ich habe auch klar gemacht, wieso oder halt kurz erzählt, was mich gerade erinnert hat. Das ist nichts, was ich versteckt hätte oder gesagt hätte, ich habe was im Auge. Damit kann er auch gut umgehen. Und die Momente sind auch seltener geworden über die Zeit, weil es halt so ganz langsam, Stück für Stück, wird es immer ein bisschen besser. Und es ist immer ein gewisses Spiel mit der Balance, weil ich natürlich vor meinem Partner nicht verstecken will, wenn es mir schlecht geht. Aber ich möchte meinem Partner auch nicht das Gefühl geben, dass er keine Rolle spielt und dass nur der Verlust des anderen Menschen meine ganze Welt einnimmt oder so. Er war sehr lieb für mich da. Ich habe aber meine negativen Emotionen auch an andere Menschen ausgelagert und mit anderen Menschen dann gesprochen, weil ich auch nicht alles bei ihm, wie gesagt, abladen wollte. Und von daher hatte ich da eine Person an meiner Seite, die mit mir dann eben schöne andere Erinnerungen geschaffen hat, schöne neue Situationen erlebt hat. Und natürlich hilft das. Es hilft auch nicht, plötzlich von jetzt auf gleich keinen Sex mehr zu haben, keine körperliche Nähe mehr zu haben. Also die Einsamkeit, die ich gefühlt habe, das waren wenige Situationen, wo auch körperliche Nähe keinen Unterschied gemacht hätte. Ich habe mich sehr gefreut, dass 95% aller Freundinnen, Freunde, Verwandte, Menschen im Umkreis von Roman und mir nach der Trennung nicht gesagt haben, ja, jetzt seht ihr mal, das liegt an dieser Nicht-Monogamie. Das konnte ja nicht gut gehen. Das habe ich von einer einzigen Person habe ich das nur gehört. Und ich habe mich so gefreut, dass mir offensichtlich alle zugehört haben und dass alle verstanden haben, das haben Roman und ich ganz alleine hingekriegt, dass das nicht mehr funktioniert hat und dass es wirklich nichts mit unserer Beziehungsform zu tun hatte, sondern damit, dass wir zueinander die Verbindungen verloren haben über eine Distanz und zu faul waren, das aufrechtzuerhalten. So. Ja, da dachte ich mir wirklich, Mensch, die Leute haben mir zugehört und ich muss jetzt nicht auch noch irgendwie diese Kämpfe kämpfen à la Selbstschuld, wenn man das und das macht. Und ja, da war ich wirklich dankbar für. Ja, am Ende des Tages kann man es ja auch nicht wissen. Ne? Woran hattet ihr liegen, fragt man sich immer. So. Aber ich meine, natürlich kann es dich am Ende aus der Beziehung raustreiben, wenn du weißt, da steht schon jemand anders. Und mit dem ist es gerade irgendwie neu und toll und schön. Aber dass wir raus wollten aus dieser Beziehung, oder er und ich vielleicht nicht so wie er, aber Das hätten wir auch in allen 7 Jahren davor so empfinden können, bei den anderen Partnerinnen und Partnern. Ich denke schon, dass das daran lag, dass wir unsere Verbindung nicht mehr gut gepflegt haben. Und das kennen sehr viele Leute in monogamen Beziehungen auch. Den Gedanken, ob ich da irgendwo falsch abgebogen bin und ob das ein Fehler war, in die Fernbeziehung zu gehen und so weiter, den hatte ich mal. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich keinen gemacht habe. Ich bin sehr glücklich an der Stelle, an der ich heute bin. Ich bin sehr froh, dass ich den Schritt gegangen habe. Es ist traurig, dass die Beziehung das nicht überlebt hat. Vielleicht wäre die Beziehung auch so auseinandergegangen irgendwann und ich hätte den Schritt dann danach gemacht. Aber ich spüre da eine deutliche Sicherheit in mir drin, dass ich keine falsche Entscheidung getroffen habe und dass es auch, ja, dass es richtig war, was ich gemacht habe und wo ich heute bin.
Von Cleo, da habt ihr schon viele, viele Jahre hier im Liebestagebuch gehört und das wird auch natürlich noch weiter so sein. Und sie wird uns hier immer mal wieder auf dem Laufenden halten, was bei ihr so los ist und ihre Gedanken mit uns teilen. Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch nochmal an Volker Wittkamp für die Infos rund ums Sperma bzw. Spermien und die Spermienqualität. Themenwünsche, Rückmeldungen und Fragen, die gehen wie immer sehr, sehr gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.